Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind immer noch an diesem Dienstag vor Karfreitag. Im Lukas-Evangelium beginnt die Beschreibung von Dienstag ab Kapitel 20, Vers 1. Wir haben gesehen, wie der Herr im Tempel war und Auseinandersetzungen hatte mit ganz verschiedenen Gruppen des Judentums. Zuerst in Kapitel 20, Abvers 1, da kamen Mitglieder des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, und griffen den Herrn an. Und wir haben gesehen, wie der Herr in wunderbarer Weise und völlig angemessen den Bedürfnissen, die eigentlich da sind, geantwortet hat. Und dann haben wir gesehen, wie Herodianer zusammen mit Pharisäern gekommen sind. Sie werden da in Lukas 20, Vers 20 Aufpasser genannt. In den parallelen Evangelienberichten sehen wir, das waren Pharisäer und Herodianer, also ganz gegensätzliche Gruppen, die sich eigentlich gegenseitig auch ausschlossen, aber in der Feindschaft gegen den Herrn sind sie da vereinigt, versuchten den Herrn in eine Falle zu locken, wieder keine Chance. Und dann kamen Sadduzäer, Vers 27, und sie versuchten auf ihre Art und Weise den Herrn zu widerlegen, und es gelingt auch nicht. Und schließlich haben wir gesehen, nachdem der Herr alle zum Schweigen gebracht hatte, Vers 40, denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen, dann stellte Herr Jesus eine Frage. Und die wurde nicht beantwortet. Und diese Frage ist offen für das Judentum bis zum heutigen Tag. Diese Frage muss beantwortet werden. Und zwar ist es eine Frage, wer ist eigentlich der Messias? Gemäß dem Alten Testament. Die meisten im Judentum damals hätten geantwortet, er muss ein ganz normaler Mensch sein. Aber der Jesus zeigt anhand von Psalm 110, er muss Gott und Mensch in einer Person sein. Und sie haben darauf nicht geantwortet. Sie konnten das nicht erklären, dieses Problem, das Psalm 110 eben vorstellt. Und damit ist diese Frage bis heute offen. Wer ist Jesus Christus? Und jetzt interessant, wir kommen zu einem neuen Abschnitt, ab Vers 45. Und da spricht der Herr zum Volk und warnt das Volk vor den Theologen von damals, vor den Schriftgelehrten. Und zwar eben von diesen Schriftgelehrten, die nicht wussten, was das Zentrum des Alten Testaments ist. Der Messias. Und zwar seine Herrlichkeit als Gott und Mensch in einer Person. Und wir haben das letztes Mal ja auch noch genauer angeschaut mit Parallelstellen im Alten Testament, wie deutlich das bezeugt ist. Der Messias ist Gott und Mensch in einer Person. Aber jetzt wird hier gerade deutlich im nächsten Abschnitt, wo diese Hinderungsgründe liegen, beziehungsweise wie sich das äußert, wenn eben der Messias, im Klartext der Herr Jesus, nicht das Zentrum ist. Darf ich bitten, Edmund, nur mal zu lesen, Verse 45 bis 47.
Während aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen.
Danke. Also können wir gleich zusammentragen, was wir hier finden. Der Jesus warnt also vor den Schriftgelehrten, hütet euch. Und er erwähnt hier sechs Punkte. Sechs problematische Punkte. Und die können wir gleich zusammentragen. Aber wichtig noch die Anmerkung. In Matthäus macht der entsprechende Abschnitt zu diesen drei Versen ein ganzes Kapitel aus. Das entspricht Matthäus 23, wo der Herr diese 8 Wehe über die Schriftgelehrten ausspricht. Das sind übrigens nicht Verfluchungen, wenn er sagt Wehe, das ist immer noch eine Chance zur Umkehr. Wehe bedeutet, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird das Gericht euch treffen. Aber es ist immer noch eine Chance. Ja, tragen wir zusammen die 6 Punkte, möglichst der Reihe nach.
Sie gehen in langen Gewändern.
Und wie würdest du das mit einem anderen Ausdruck umschreiben, diese Problematik?
Haben schöne Gewände.
Und noch allgemeiner ausgedrückt wäre das?
Ja, ein Talar.
Ja?
Laufen gerne mit den Talaren herum.
Und noch weiterer Ausdruck?
Eitelkeit.
Sie lieben Eitelkeit, Prunk, Luxus. Und zweite? Also eben, Jerry, das war ja alles richtig. Ich wollte es einfach noch ein bisschen allgemeiner, so dass man sich selber auch drin wiedererkennen könnte, auch wenn man kein Talar trägt. Ja, so. Und dann zweiter Punkt.
Sie begrüßen alle, auch immer, das ist ja begrüßen auf den Märkten.
Ja, also sie lieben die Begrüßungen auf dem Markt. Das bedeutet, das ist eine gute Sache, dass man Leute grüßt.
Dass man sie huldigt.
Ja, genau, darum geht es. Also sie lieben, dass sie mit ihren Titeln angesprochen werden. Und zwar in der Parallelstelle in Matthäus sehen wir eben, sie lieben es, dass man sie nennt Rabbi, Rabbi. Und das ist ein Ausdruck, der ausdrücklich von dem Herrn verboten ist für seinen Jünger. Er sagt, lasst euch von niemandem Rabbi nennen. Was heißt eigentlich der Ausdruck Rabbi? Ganz
Lehrer.
Es bedeutet, es bezeichnet einen Lehrer, aber das Wort selber drückt aus.
Meister.
Ja, das ist auch eine andere Umschreibung von Rabbi. Aber es besteht aus Rab und I. Rab ist der Große. Also es bedeutet eigentlich mein Großer.
Meister
ist dann eben eine Umschreibung davon, aber ganz wörtlich heißt es mein Großer. Ja?
Ist das die gleiche Wurzel wie Rabotai?
Wie Rabotai, ja.
Die letzten paar Mal
ja, also dieser Ausdruck, wenn man sagt, meine Damen und meine Herren, ja? Gewirotai, wie Rabotai, ja? Ist verwandt damit. Aber nur um zu sagen, im Arabischen ist es üblich, Gott zu nennen, wenn man betet. Arab, Rab ist Herr, aber eben im Sinn von der Große, ja, Erhabene. Und der Herr sagt, das geht überhaupt nicht, dass man angesprochen wird mit einem geistlichen Titel. Und sie liebten eben diese geistlichen Titel. Gut, der Herr sagt in Matthäus 23, auch man soll sich nicht Vater nennen lassen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich von seinen Kindern nicht Vater nennen lassen soll. Aber im Sinn von geistlicher Vater. Natürlich, der Apostel Paulus war ein geistlicher Vater. Er konnte sagen zu den Korinthern, ihr habt vielleicht viele Erzieher, aber ihr könnt nur einen, ihr habt quasi nur einen Vater. Weil sie durch ihn zum Glauben gekommen sind, war er der geistliche Vater. Auch von Timotheus, der durch ihn zum Glauben kommt, da sagt er in 2. Timotheus 1, mein echtes Kind, nennt er ihn. Aber er ließ sich nicht von ihm ansprechen als Vater Paulus. Und das wäre im Lateinisch Pater. Ja, das ist genau diese Art. Oder der Abt im Kloster, das ist auch, Abt hängt zusammen mit Abba, Vater. Und der Papst, ja, das ist ja Il Papa. Der Vater und sogar Heiliger Vater, ein Titel, der nur einmal verwendet wird in der Bibel in Johannes 17, wo der Herr Jesus zu dem ewigen Vater spricht als ewiger Sohn. Und das sagt der Herr ganz klar, geht nicht. Er sagt auch, ihr dürft euch nicht Meister nennen lassen. Gut, da hat man natürlich ein Problem, jeder, der einen Master gemacht hat. Ja, aber auch da ist es geht um einen geistlichen Titel, den man nicht tragen soll. die Titel im sozialen Umgang, die sind schon möglich, aber auch im richtigen Rahmen. Zum Beispiel sieht man im zweiten Johannesbrief, da spricht Johannes eine sehr gehobene Frau an mit Herrin, Kyria. Das ist also ein sehr, sehr erhabener Titel, aber eben nicht ein geistlicher Titel. Und der Herr sagt ganz klar, keine geistlichen Titel. Darum ist es auch ein Problem, wenn man sich Pfarrer nennt. Ja?
Der Paulus sagt ja beim unser Vater Abraham nach dem Fleisch, dann ist er nicht geistlich.
Genau. Jawohl, ganz genau. Also dass Abraham eben der Vater Israels ist.
Nach dem Fleisch war kein Geistlicher, sondern war ein Himmel.
Ganz genau. Und eben auch nicht, dass man ihn quasi mit einem geistlichen Titel angesprochen hätte. Das ist der Punkt. Also das wird da klar gemacht, aber sie lieben genau diese Begrüßung mit geistlichen Titeln. Und dann drittens, die ersten Sitze in den Synagogen. Das heißt also da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, dort auf dem ersten Platz, genau. Und dann gibt es nochmals erste Plätze.
Bei den Mahlzeiten, die obersten Plätze.
Ja, also im allgemeinen sozialen Umgang und dann auch da, wo man zusammenkommt, um das Wort Gottes zu hören, auch dort die ersten Plätze, genau. Und man könnte sagen, geistlich und säkular die ersten Plätze. Dann weiter.
Habgier.
Ja. Geldliebe. Und zwar auf Kosten von Schwachen, die die Häuser der Witwen verschlingen. Und dann noch sechstens.
Scheinfromm.
Wie?
Scheinfromm.
Scheinfromm. Und zwar lange Gebete. Also das heißt, lange Gebete heißt noch lange nicht, dass das etwas geistlich ist. Und das wird uns hier vorgestellt und auch klar gemacht, dass diese Leute, weil sie eine so hohe Stellung einnahmen, geistlicherweise, dass sie einmal unter ein schweres Gericht kommen werden als andere. Und jetzt gehen wir gleich weiter zum nächsten Abschnitt. Verse 1 bis 4, bitte.
Er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt.
Was ist die Verbindung zwischen dem Abschnitt vorher und diesem neuen Abschnitt? Man denkt, ein völlig anderes Thema. Aber es ist wichtig beim Bibellesen, dass man darauf achtet, wie ist die Verknüpfung?
Ja, sie war arm und verachtet, weil niemand hat sie beachtet.
Und was ist jetzt die Verknüpfung mit dem vorher?
Ja, und die vorher, die wollten beachtet werden und waren reich.
Also gerade der Kontrast, oder? Die quasi die höchste Stellung einnehmen wollten und hier eine, die eine ganz schwierige Position hatte. Und eben auf der unteren Stufe der sozialen Leiter war damals im Volk. Und die eine ganz direkte Verbindung noch dazu. Der Herr sagt, die Häuser der Witwen verschlingen sie, die Schriftgelehrten, und jetzt kommt eine Witwe, die wirklich fast nichts mehr hat. Warum hat die fast nichts mehr? Merkt man die Verknüpfung? Das ist eine sehr, sehr direkte Verknüpfung da vorhanden. Und eben einerseits der Kontrast und dann diese direkte Verbindung. Und nochmals zu den Schriftgelehrten. Also, sie haben beim Bibelstudieren nicht erkannt, wer das Zentrum ist, der Messias. Das ist der Abschnitt vorher. Und wir können die Bibel nur verstehen, Altes und Neues Testament, wenn wir ganz klar die Bibel so lesen, dass der Herr Jesus der Mittelpunkt ist. Und zwar beginnend mit 1. Mose 1. zwei, drei, dass wir überall Christus suchen und werden ihn auch finden. Aber wenn das fehlt, dann kann man studieren, so viel man will, man wird nie zur richtigen Erkenntnis kommen. Und alle diese sechs Punkte, die wir vorhin gesehen haben, das sind deutliche Hindernisse, um die Bibel richtig verstehen zu können. Begonnen mit Luxusliebe und so weiter. Und jetzt können wir vielleicht dazu noch eine Stelle lesen aus Johannes 5, wo der Herr zu einer früheren Gelegenheit zu den Führern des Volkes gesprochen hatte, im Zusammenhang mit die Bibel verstehen. Die Bibel richtig verstehen. Und da sehen wir gleich die direkte Verbindung. Darf ich Sie bitten, Edmund zu lesen ab Vers Johannes 5, ab Vers 41.
Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem... schön sechsig rutscht. Entschuldigung, 41. Okay. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.
Der Jesus wurde abgelehnt, du gehst nachher gleich weiter. Und wer das tut, ist offen für Verführung. Und dieser andere, der kommt in seinem eigenen Namen, das ist ein direkter Hinweis auf den kommenden Antichristen. Weiter.
Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?
Also hier haben wir direkte Verbindung. Sie nehmen Ehre voneinander und sind nicht interessiert an der Ehre von Gott. Und dann wird auch klar, der Jesus macht hier deutlich, dass er das Zentrum der Heiligen Schrift ist. Und dass auch die Tora, also die Bücher Mose, von ihm sprechen. Und es geht nicht, dass sie eben ihm gegenüber feindlich sind und trotzdem die Bibel verstehen. Wenn sie ihn ablehnen, dann wird deutlich, dass sie die Bibel auch nicht verstanden haben. Denn die Bibel zeugt von ihm. Also wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Eine völlige Übereinstimmung zwischen ihm und der Heiligen Schrift. Aber da war eine Blockade. Und wir haben das schon gesehen in einem früheren Kapitel, dass der Herr ihnen vorgeworfen hat, sie hätten, sie, die Schriftgelehrten, hätten den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Können wir es nochmals aufschlagen? Das ist Lukas 11, 52.
Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert.
Danke. Also, es geht um einen Schlüssel zur Erkenntnis. Man kann die Bibel nicht einfach so verstehen. Man muss diesen Schlüssel haben, um sie richtig zu verstehen. Und diese Theologen haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Und selber sind sie nicht durch die rettende Türe hineingegangen und andere haben sie daran gehindert. Das macht das ganze Drama so deutlich. Und das wurde an diesem Dienstag ganz klar, dass alle diese Gruppen des Judentums, die wir da erwähnt gefunden haben, den Herrn als Messias ablehnen. Und jetzt eben diese arme Witwe, sie hat wirklich praktisch nichts mehr. Wie viel wird da gesagt, hatte sie?
Ein Schärflein.
Schärflein, griechisch Lepton, Mehrzahl Lepta. Wie muss man das umrechnen? Kann das jemand erklären? Wie kann man solche Währungen in heutige Währungen umrechnen?
Die kleinste damalige Kupfermünze.
Es war die kleinste damalige Kupfermünze. Ich habe da eine mitgebracht. Original. Das ist die kleinste Münze, die es gab damals. Und zwar eben ein Lepton oder ein Schärflein ist 1/144 von einem Denar. Und der Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Das können wir sehen aus Matthäus 20, wo einem Tagelöhner für einen Tag ein Denar versprochen wird. Also Tageslohn durch 144, das ist es. Aber sie hat es mal zwei, sie hat ja zwei Schärflein gehabt. Also ist es ein 72. Ich gebe das mal rum. Muss man aber in die Hand nehmen, also wirklich, dass man das mal so richtig gespürt hat. Und das ist eine Geschichte, wo wir einfach sprachlos werden. Also eine Frau, die bereit ist, das gesamte Vermögen, das zwar praktisch nichts war, dem Herrn zu geben, das zeigt uns ein Vertrauen auf den Herrn auch für morgen. Also ganz im Sinn, was auf unserem 5-Franken-Stück steht, auf der Seite, nämlich also Dominus Providebit, und das heißt, der Herr
wird vorhersehen.
Ja, wird sorgen, genau. Genau, der Herr wird sorgen. So christlich war einmal die Schweiz. Und man hat noch einige Spuren, so archäologische Überreste, könnte man sagen, sogar im Geldsystem. Und hier zeigt der Herr eben, dass diese oder die Witwe macht hier klar, dass in den Augen des Herrn kommt es weniger darauf an, wie viel es absolut ist, sondern wie viel es relativ ist zu dem Vermögen, was man überhaupt hat, was man gibt. Und sie gab alles. Damit ist natürlich nicht ein Maßstab gesetzt, dass wir alles heute weggeben müssen, aber die Vorgabe im Neuen Testament fürs Geben, die finden wir in 2. Korinther 7. Es gibt keine Vorgabe in Prozent, aber es kann eben 100% sein. Das ist der Punkt. Und es war bei ihr 100%, aber wir lesen in 2. Korinther 9, Vers 7, am besten ab Vers 6.
Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder als Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.
Also ganz wichtig, nicht als Verdruss oder ganz wörtlich aus Betrübnis und auch nicht unter dem Druck von anderen, aber mit einer inneren Freudigkeit. Und diese Frau hat sich gesagt, ich gebe alles, aber ich weiß, dass der Herr sorgt auch morgen. Und in diesem Fall können wir sogar ganz genau sagen, wo im Tempel sich diese Geschichte abgespielt hat. Nämlich?
Vorhof der Frauen.
Im Vorhof der Frauen, das ist also der Vorhof, gerade angeschlossen an den innersten Vorhof. Und wie kommst du auf die Idee, dass es dort sein muss?
Es ist irgendwie in meinem Kopf gespeichert.
In den Kopf gespeichert und jemand hilft gerade. Was ist?
Frauen dürfen nicht näher verlichteten Hof, wo nur Männer zugelassen.
Ja gut, die Frauen durften bis in den Frauenvorhof, dann nicht direkt durchs Nikanor-Tor in den innersten Vorhof, dort durften nur Männer, aber dann dort auch nur ein paar Quadratmeter, war limitiert. Ein paar Quadratmeter im innersten Vorhof, das war der Vorhof Israels. Aber wenn Frauen Opfer brachten, mit Handaufstützung, also zum Beispiel ein Lamm, dann gingen sie durch das Tor der Frauen, das war nördlich, und führte direkt in den innersten Vorhof hinein. Und die durften sogar dann weitergehen, als was normalerweise Männer durften. Nämlich bis ganz nahe zum Altar, dort musste man die Hände beim Lamm aufstützen. Aber es war so, der Frauenvorhof war der Ort, ein Vorhof umgeben von Säulenhallen. Und in diesen Säulenhallen hat es eine ganze Reihe von Opferkästen gehabt. Für verschiedene Zwecke. Und da saß also der Herr im Frauenvorhof und hat zugeschaut, wie die Leute dort in diese Opferkästen, die übrigens die Form einer Posaune hatten. Und dann wird auch klar, warum der Herr in der Bergpredigt sagt, man soll nicht wie die Heuchler vor sich her posaunen, wenn man gibt. Und die hatten also diese Form und der Herr hat beobachtet, wie gegeben wurde und hat dann so seine Jünger über das Geben instruiert. Ja, gehen wir weiter. Nächster Abschnitt.
Was soll ich lesen?
Verse 5 bis 6.
Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen wird.
Danke. Was ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem Abschnitt vorher und diesem Abschnitt? Man denkt, jetzt kommt etwas ganz anderes.
Die Reichen gehen gar nicht ein auf sein Bild, dass die arme Witwe opfert, sondern wollen auf ihre reichen Geschenke hinweisen. Schaut euch den Tempel an.
Ja, also eben, dass da plötzlich Leute sagen, wie schön der Tempel ist mit seinen schönen Steinen und Weihgeschenken. Aber sind das effektiv die Reichen, die so viel gegeben haben? Wer spricht hier? Das wissen wir zum Beispiel aus Markus. Da können wir sogar ganz genau sagen, welche Leute das waren. Liest man Markus 13, Vers 1.
Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehre sie, was für Steine und was für Gebäude.
Also es kommt aus dem Kreis der Jünger, dieses Bewundern dieser Steine. Und das muss wirklich phänomenal gewesen sein. Der größte Stein, den man heute noch bei den Überresten des Tempels sehen kann, oder einer der größten, muss ich sagen, findet man an der Westmauer, und zwar im heutigen sogenannten rabbinischen Tunnel. Und der hat eine Länge von etwa von fast 14 Metern, eine Breite von etwa 4 Metern und eine Höhe von etwa 3 Metern. Er wiegt ungefähr 580 Tonnen. Also gigantisch. Und wir wissen eben von Josephus Flavius, im Zusammenhang mit dem Tempelhaus waren die Bausteine noch größer. Man hat früher gedacht, dieser Flavius, der übertreibt sehr gerne. Und bis man dann vor Jahren diesen Baustein unten an der Westmauer gefunden hat, haben wir gemerkt, das war überhaupt nicht Übertreibung. Das ist wirklich gigantisch. Wenn man denkt, dass die großen Steine bei der Pyramide von Giza in Kairo, die sind so 3-4 Tonnen oder sogar weniger. Das wäre dann schon ganz schwer. Und 580 Tonnen. Es ist absolut gigantisch und diese Jünger waren überwältigt davon. Und dann sahen sie noch Weihgeschenke. Was ist denn das?
Das ist ja das, was die jetzt die arme Witwe gegeben hat, in den Opferkasten.
Ja, aber die haben jetzt die Weihgeschenke angeschaut. Also die Witwe hat Geld gegeben, für den Tempel gespendet, nicht wahr? Aber jetzt schauen Sie ja die Weihgeschenke an. Der Tempel sei geschmückt mit Weihgeschenken. Man hat ja nicht diese Schärflein aufgehängt, oder? Sondern?
Das sind die Mandelblüten, die man aufhängen konnte an den Säulen.
Mandel?
Oder Granabe.
Weinstock. Ja, beim Eingang ins eigentliche Tempelhaus gab es ja zwei Säulen im Eingangsbereich. Und dort gab es einen gigantischen goldenen Weinstock mit Trauben und Blättern. Und der wuchs, indem eben Geld gespendet wurde für den Tempel, konnte man da weitere Blätter und Trauben hinzufügen. So ist er immer größer geworden. Das ist eines dieser ganz besonderen Weihgeschenke. Und darauf nimmt der Herr Bezug in Johannes 15, 1, wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Dort erklärt er die Bedeutung dieses Weihgeschenks des goldenen Weinstocks im Tempel. Und dann ein weiteres Weihgeschenk.
Eine Lampe.
Ja, die Lampe von der Königin von Adiabene. Adiabene war damals ein Land, regiert von einer Königin. Und diese Königin ist zum Judentum übergetreten. Und die hat eine Lampe gespendet, die da im Eingangsbereich aufgehängt wurde. Und zwar genau so, dass um eine bestimmte Zeit am Morgen, wenn es ging um das Brandopfer, das aufgelegt werden sollte, gab es dort wie einen Lichtblitz. Denn die aufgehende Sonne über dem Ölberg hatte genau diesen Winkel schien in diesem bestimmten Winkel auf die Lampe und da gab es so einen Lichtblitz. Diese Lampe und noch etwas, ja, zwei Kronen. Und zwar über dem Eingang gab es Fenster und dort drin waren zwei Kronen. Wo finden wir diese Kronen im Alten Testament?
Zacharia 6.
Jawohl.
Vers 11.
Ja, genau. Zacharia 6, Vers 11. Da wird ja berichtet, wie zwei Kronen für den Hohenpriester gemacht werden sollten. Und der Hohepriester sollte da ein Vorbild sein des Messias, der da angekündigt wird als, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Und dann heißt es eben, dass ihm diese beiden Kronen aufgesetzt werden sollten. Vielen Dank. Ja, kannst du lesen, Edmund, in Zacharia 6, ab Vers 14 dann.
Ja, Vers 11, korrekt.
Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des Hohenpriesters Joshua, des Sohnes Josadaks, und sage ihm, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia und dem Jedaia und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zum Gedächtnis sein.
Also für diese Spender damals, die sind gekommen von Babylon und die haben Geld gespendet. Und der Prophet musste das nehmen und daraus eben Kronen herstellen. Übrigens in Vers 11 ist bei dir übersetzt, mache eine Krone. Aber im Grundtext steht eigentlich Plural, mache Kronen. Und setze... Ach so, ja, alte Übersetzung. Aber der masoretische Text sagt ganz klar Plural, denn es waren zwei Kronen dort im Tempel. Und dann wird eben erklärt, diese Kronen, die sollten dem ersten Hohenpriester des zweiten Tempels aufgesetzt werden. Und da wurde verkündigt, siehe ein Mann, sein Name ist Spross und er wird von seiner Stelle aufsprossen. Und die alten Rabbiner haben schon erklärt, dieser Vers spricht von dem Messias. Der Mann, sein Name ist Spross. Man muss wissen, der Jesus wurde ständig genannt Jesus der Nazaräer. Und Nazareth kommt von Näzer und das heißt Spross. Nazareth heißt auf gut Deutsch Sprosslingen. Also der Messias sollte Spross genannt werden und das hat sich darin erfüllt, dass er eben Nazaräer genannt wurde. Und er sollte König und Priester in einer Person sein. Das, was hohen Priester nicht durften, gleichzeitig Priester und Könige sein, das sollte dem Messias vorbehalten sein. Und darum eine goldene Krone, das spricht von dem Königtum, und eine silberne Krone, das spricht von Erlösung, von einem Priesterdienst, der eben durch die Opfer Erlösung, bildliche Erlösung bringen sollte. Und darum zwei Kronen, Silber und aus Gold. Und die sollten zum Gedächtnis dieser Spender im Tempel aufgestellt sein. Und als der Herr also da mit den Jüngern den Tempel betrachtet hat, diese Weihgeschenke, da sahen sie zwei Kronen, die eigentlich von ihm sprachen. Dass er der Priester ist, der für uns ans Kreuz gehen würde. Ein paar Tage später, das war Dienstag. Um Erlösung zu schaffen. Silber, das hebräische Wort für Silber bedeutet gleichzeitig Geld. Wie auf Französisch. Argent bedeutet Silber und Geld. Und darum ist beim Silber eben sofort der Gedanke des Loskaufs und der Erlösung verbunden. Und so hat der Herr das mit ihnen angeschaut und auch die goldene Krone, die von ihm spricht, dass er der König Israels ist. Aber die Masse hat ihn an diesem Tag so massiv abgelehnt. Und sie sagen, wie schön. Und dann sagt der Herr, diese Dinge, die ihr anschaut, Tage werden kommen, nicht ein Stein wird auf dem anderen gelassen, der nicht abgebrochen wird. Und da prophezeit er den Untergang des Tempels. Jetzt, wir hatten ja noch die Frage, was ist der Zusammenhang zwischen dem Text vorher und nachher? Eigentlich wurde es schon ein bisschen angetönt. Diese Frau hat Geld gegeben für den Tempel und jetzt im nächsten Abschnitt geht es um eben diese Weihgeschenke, die das Ergebnis von solchen Gaben war. Aber der Herr sagt, das wird alles untergehen. Diese Witwe hat einen ewigen Lohn im Himmel, aber das, was sie gespendet hat, das sollte ein Ende haben. Aber das Wichtige ist eben der Lohn im Himmel. Und jetzt gehen wir weiter mit Vers 7. Lies du uns bitte vor, mal bis Vers 11.
Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Gebt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und sie werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen. Nein, jetzt habe ich einen Vers übersprungen. Ne? Doch, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben.
Dahin. Also die Jünger sind unter Schock, dass der Herr ankündigt, dieser herrliche Tempel, das schönste Haus, das es gab damals auf Erden, soll untergehen. Aus den anderen Evangelien, Matthäus und Markus, sehen wir, dass der Herr dann mit den Jüngern durchs Kidrontal hinübergeht auf den Ölberg und von Dorther hat man die schönste Sicht auf den Tempelplatz, aus dem Grund, weil der Ölberg etwas höher ist als der Tempelberg. Und mit diesem Panorama auf den Tempelplatz an diesem Dienstag, am Ende dieses Tages, da stellen die Jünger Fragen. Welche Fragen stellen sie hier? Können wir es zusammentragen? Erstens.
Wann wird das passieren?
Wird was passieren?
Dass dieser Tempel zerstört wird.
Also erste Frage, wann wird der Tempel untergehen? Ganz genau. Und die zweite Frage.
Was wird das Zeichen sein, diese Zerstörung?
Ja, was ist denn der Unterschied zwischen wann ist das und das Zeichen?
Auf was sollen Sie achten, wenn das geschieht?
Jawohl, worauf sollen Sie achten, wenn das geschieht? Das heißt also, was wird ein spezielles Zeichen sein, das andeuten wird, dass jetzt unmittelbar danach die Zerstörung des Tempels stattfinden soll? Also diese Fragen haben beide zu tun mit dem Untergang des Tempels im Jahr 70. Diese zwei Fragen, die findet man nur im Lukasevangelium so gestellt. Und nur im Lukasevangelium werden diese Fragen beantwortet. Die Jünger hatten insgesamt vier Fragen gestellt. Wenn wir aufschlagen, Matthäus 24, dann sehen wir noch die zwei anderen Fragen. Matthäus 24, Vers 3 zeigt uns drei Fragen. Also eine, die sich überschneidet mit Lukas, aber noch zwei dazu. Liest du, Edmund, 24, 3?
Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?
Genau. Also die gleiche Frage, wann wird das sein? Also wann wird die Tempelzerstörung stattfinden? Und dann noch zwei weitere Fragen, nämlich was wollen Sie wissen?
Das Zeichen deiner Wiederkunft.
Was muss man sich darunter vorstellen? Was bedeutet diese Frage konkret?
Ja, wie man erkennen kann, wenn er wiederkommt.
Im Macht- und Herrlichkeit.
Jawohl, genau. Und zwar meint das, welches Zeichen wird erscheinen, unmittelbar bevor du dann kommen wirst? Und diese Frage wird in Matthäus 24 dann beantwortet, nämlich nachdem der Herr da die große Drangsalszeit in der Zukunft beschreibt, sehr ausführlich, sagt er in Matthäus 24, Vers 30, liest du das?
Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit.
Also der Herr sagt hier, es wird am Himmel ein ganz spezielles Zeichen erscheinen und dann wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit geschehen. Und das war eben die Frage. Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und die Antwort ist, ein ganz spezielles Zeichen am Himmel wird erscheinen und dann wird er kommen. Aber Sie haben noch eine andere Frage.
Das Ende des Zeitalters, das Zeichen des Himmels. Wann wird das Ende des Zeitalters sein?
Jawohl. Also, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Nicht wahr? Die Rabbiner, die haben immer so gesprochen, die jetzige Zeit, das nannten sie dieses Zeitalter. Und das Friedensreich des Messias, das nachher kommen sollte, das nannten sie das zukünftige Zeitalter. Und diese Ausdrucksweise wird im Neuen Testament auch benutzt. In Epheser 1, Vers 21 sagt der Apostel Paulus, dass der Jesus einen Namen hat, der über alle Namen steht, sowohl in diesem Zeitalter als auch in dem zukünftigen. Also benutzt genau die gleichen Ausdrücke. Übrigens, daraus folgt, Die Rabbiner im Judentum damals waren Dispensationalisten. Ein Dispensationalist ist einer, der die Heilsgeschichte in verschiedene Zeitabschnitte einteilt. Und sie machen diesen Unterschied, dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Übrigens, damit kann man sagen, das Neue Testament bestätigt, dass diese dispensationalistische Sicht der Rabbiner im Judentum korrekt war. Daraus wird auch deutlich, der Herr hat diese Rabbiner ganz massiv gerügt und ihnen gesagt, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Das heißt nicht, dass alles, was sie gesagt haben, falsch war. Aber wenn man die Bibel nicht so liest, dass der Herr Jesus im Mittelpunkt ist, dann versteht man sie eben nicht richtig. Auch wenn man viele richtige Sachen sagt. Und das war also korrekt und das Neue Testament sagt, jawohl, das ist richtig. Und dann kommt noch dazu, in Kolosser 1 am Schluss kann man für sich nachlesen, da spricht der Apostel Paulus über das Geheimnis Gottes, das in früheren Zeitaltern verborgen war. Ja, da spricht also der Apostel über die frühere Zeit, über wie viele Zeitalter?
Mehrzahl.
Mehrzahl, und das ist mindestens zwei. Ja, in der Primarschule haben wir gelernt, die Lehrer haben es nicht ausdrücklich gesagt, aber das sollte es bedeuten. Einzahl ist für Dinge, die nur einmal vorkommen. Ja, Einzahl. Aber Mehrzahl ist für Dinge, die zwei und mehr vorkommen. Damit, allein mit diesen zwei Stellen, Kolosser 1, ich gebe die Stelle genau an für die, die notieren und auch etwas festhalten wollen, das bleibt. Kolosser 1, Vers 26, genau, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also über die frühere Zeit vor jetzt, sagt Paulus, gab es Zeitalter. Er sagt nicht wie viele, aber es sind mindestens zwei. Und Epheser 1, 21, können wir das auch noch aufschlagen, damit es wirklich auch als Nagel sitzt. Da steht, dass der Herr Jesus eben den höchsten Platz hat über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Das sind zwei Zeitalter und Kolosser 1, Vers 26 sind mindestens zwei Zeitalter, das gibt schon vier Zeitalter. Und das ist wichtig, weil es gibt ganz viele, die sagen, Dispensationalismus, das sei eine Irrlehre. Und das sei eine Erfindung, manche sagen, von Mr. Darby, John Nelson Darby. Und das sei ja überhaupt nicht biblisch. Nur diese zwei Stellen reichen, um die Aussage zu widerlegen. Die Bibel lehrt mindestens vier Zeitalter. Man kann dann zeigen, es gibt sogar mehr. Es gibt nämlich genau sieben. Die immer beginnen mit einem Bund, mit Segen, dann ein Niedergang und das Zeitalter endet mit Gericht und Fluch. Und dann kommt wieder ein neuer Bund mit Segen, Niedergang, es endet mit Gericht und Fluch. Siebenmal durch die ganze Bibel hindurch, von 1. Mose 1 an bis zum tausendjährigen Friedensreich. Und damit ist klar, dass also Dispensationalismus, und das bedeutet die Einteilung der Heilsgeschichte in Zeitalter, dass das korrekt ist. Aber, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, die Frage der Jünger war, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Das ist Matthäus 24, 3. Des Zeitalters. Das heißt, des gegenwärtigen Zeitalters. Also, wann ist das, was man nennt, dieses Zeitalter fertig, sodass dann was beginnt?
Das Neue.
Und das wäre?
Das Tausendjährige.
Ja. Also das Zeichen der Vollendung des Zeitalters, das deutet an, dass bald das Tausendjährige Friedensreich kommt. Und sieht man also, dass das Zeichen für die Vollendung des Zeitalters, es ist nicht genau das gleiche wie das Zeichen deiner Wiederkunft. Das Zeichen einer Wiederkunft ist das Zeichen, dass er jetzt unmittelbar dann in Herrlichkeit kommt. Und das Zeichen der Vollendung des Zeitalters, das deutet an, jetzt ist diese Zeit fertig und dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Und in dieser Ölbergrede des Herrn Jesus in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 gibt der Herr Jesus aber etwa 25 Zeichen, die zeigen, dass jetzt die Vollendung des Zeitalters kommt. So ist der Herr. Sie bitten also um ein Zeichen für die Vollendung und er gibt ihnen weit mehr als 20 Zeichen. Wir können das grafisch so darstellen. Das ist das erste Kommen des Herrn Jesus. Und hier das zweite Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und dann kommt hier das tausendjährige Friedensreich. Aber hier haben wir eine lange Zeit dazwischen. Das ist unsere gegenwärtige Zeit. Und die Jünger haben also gefragt, im Blick auf diese Zeit, wann kommt dieses Zeitalter zu seinem Ende? Und was wird das Zeichen sein, unmittelbar, dass du kommst? Aber das haben wir in Matthäus 24 gefunden. Und dort beantwortet der Herr auch ganz ausführlich diese Fragen. In Lukas auch etwas, nämlich gerade diese Frage. Aber in Lukas fragen sie eben im Blick auf den Tempel. Wann wird die Zerstörung des Tempels sein und was ist das Zeichen, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht? Und das beantwortet der Herr hier. Jetzt gehen wir weiter in Lukas 21. Als erstes, was sagt der Herr Jesus? Wie eröffnet er die Rede? Und übrigens in allen drei Evangelien, Markus 13 auch, Matthäus 24 auch. Ja, wie würdest du diesen Satz charakterisieren?
Seid wachsam.
Ja.
Und befolgt das, was ihr aus der Bibel kennt.
Also, hier wird gesagt, gebt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Es ist also ein Aufruf zu Wachsamkeit und auch ein Aufruf, dass man nicht verführt wird. Interessant. Das war doch eine sachliche Frage. Wann kommt das mit dem Tempel? Wann das mit der Endzeit? Und der Herr könnte ja einfach so beantworten, aber der erste Satz richtet sich an die Herzen und ist ein Satz der Ermahnung. Das Wichtigste in diesem ganzen Thema ist, dass man nicht verführt wird. Also Verführung ist die Hauptgefahr. Und der Herr gibt dann Antworten, um eben dieser Verführung auch entgehen zu können. Aber das Erste ist, er versucht, die Herzen zu erreichen. Und das ist ganz wichtig, bei jedem Thema, das kann so technisch sein, wie es will, aber es muss an die Herzen gerichtet sein. Und ich habe das in meiner Bibel so gemacht. Ich habe alle Befehlsformen in Lukas 21 in meiner Bibel mit einer speziellen Farbe bezeichnet. Und das kann man auch machen in Matthäus 24, auch in Markus 13. Und dann hat man ganz viele konkrete, praktische Ermahnungen des Herrn im Zusammenhang mit Prophetie. Und das ist wichtig. Prophetiestudium ist nicht einfach, dass man so akademisch einen Fahrplan kennt. Den zeigt uns die Bibel. Aber der Fahrplan muss auf unsere Herzen und auf unser Gewissen angewendet werden. Wie steht es mit Verführung? Der Herr sagt, passt auf. Und ich gebe nur so beispielsweise jetzt noch ein paar Hinweise. Vers 8 am Schluss sagt der Herr, geht ihnen nicht nach. Und verführen. Und nachher sagt in Vers 9, erschreckt nicht. wenn es geht um diese Massenkriege. Und Vers 14, nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen. Wir werden dann sehen, was das genau bedeutet. Vers 19, gewinnt eure Seelen. Oder Vers 21, dann sollen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und so weiter und so fort. Also ganz konkrete Befehle. Und wenn man das noch einmal durchstudiert und sich fragt, was bedeuten diese Befehle für mich? Vielleicht noch ein Befehl möchte ich besonders hervorheben. Vers 31 in unserem Kapitel. Wir kommen dann später nochmals darauf zurück. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Das ist ein Befehl. Erkennt. Wir müssen erkennen. Und es ist ja so, ich habe gesagt, der Herr gibt in dieser Rede mehr als 20 Endzeitzeichen. Und wir können heute bereits über 20 Endzeitzeichen ganz klar erkennen. Das ist ein Befehl. Wenn ihr dies geschehen seht, erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wir müssen uns im Klaren sein, das tausendjährige Reich kommt bald. Und natürlich, dann wissen wir dann die Entrückung der Gemeinde noch Jahre früher. Aber wenn das schon vor der Tür steht und die Zeichen darauf hinweisen, dann auch die Entrückung. Und das ist ein Befehl. Also das ist nicht fakultativ. Oder gewisse denken, ja gut, das ist so diese Sicht von gewissen Leuten da mit Dispensationen und so und Prophetie. Aber es gibt auch ganz andere Ansichten. Ja, aber der Herr sagt, wenn diese Zeichen da sind, erkennt. Das richtet sich an unsere Herzen. Wir müssen uns im Klaren sein, in welcher Zeit wir leben. Und diese Zeichen müssen wir erkennen. Und noch etwas Schönes. Edmund, kannst du noch Vers 28 lesen? Auch wieder so ein Befehl.
Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht.
Das ist ein Befehl. Blickt auf, hebt eure Häupter. Und zwar wann? Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen. Und wir werden noch sehen, diese Dinge begannen sich zu realisieren in der Zeit von meinem Großvater. Wir werden sehen, die Endzeit ist ja nach der Bibel die Zeit, wenn das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter. Und das hat begonnen 1882, als die erste riesige Einwanderungswelle von Juden, damals aus Russland, heimkehrte ins Land der Vorfahren. Aus den 82, 83, 84, 85, das ging bis 1903. Dann ist es abgeflaut und 1904 kam schon die zweite Welle. Bis 4, 5, 6, 7, bis 1914, dann wurde es gestoppt durch den Ersten Weltkrieg. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, 1918, die dritte Welle. 19, 20, 21, 22 und das bis heute. 3 Millionen sind zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 Ländern. Der Herr spricht hier in diesen Kapiteln jetzt nicht von der Rückkehr der Juden. Das finden wir im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Aber hier spricht er über Zeichen, die er zusätzlich gibt zu der Prophetie, die wir schon im Alten Testament haben. Und diese Zeichen, die wir hier finden, die haben sich begonnen zu realisieren in der Zeit meines Großvaters. Und zwar wurde der in den 1880er Jahren geboren. Also in der Zeit der ersten Einwanderungswelle. Und wir werden also sehen, das ist nach der Bibel bereits Endzeit. Und der Herr Jesus sagt hier, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor. Und das war eben ein Aufblicken, ein siegesfrohes Aufblicken, wenn man damals schon in den Tagen meines Großvaters eben verkündigte, Jesus Christus kommt bald. Bist du bereit? Und heute gibt es solche, die belächeln diese Leute von damals. Ja, die haben schon damals gesagt, jetzt sind wir in der Endzeit und Jesus Christus kommt bald wieder. Und das war, da war alles nichts. Natürlich war das. Nur, da begannen diese Endzeitzeichen sich zu erfüllen. Das war am Anfang, aber schon damals hat man also mit Recht aufgeschaut und wir werden sehen, wir sind aber schon viel, viel weiter fortgeschritten und haben noch mehr Grund aufzublicken. Das ist auch eine Hilfe gegen Depression. Ja? Also es ist ein Befehl, blicket auf, hebt eure Häupter. Das heißt also, nicht so herumlaufen. Ja? Als ich das erste Mal nach Rumänien gehen sollte, das war doch zur Zeit von Ceausescu, diesem schrecklichen Diktator. Ein Oststaat nach dem anderen war am Kippen, ja? Wie ein Domino ging das. Aber Rumänien, das war speziell. Und man fragte sich, wie lange geht das noch, bis Rumänien fällt? Und ich hatte mein Flugticket gebucht, um dort Dienste zu tun, aber natürlich ohne Abmachung mit der Securitate. Und man hat gesagt, das geht vielleicht noch 2 Jahre. Ich mag mich daran erinnern. Und dann kam Weihnachten und diese ganze Revolution dort. Und dann Ende Januar war ich dort, habe richtig die ganze Atmosphäre der Revolution mitbekommen. Und ja, also das war so richtig die Zeit, als in einer ganz speziellen Stimmung war. Aber eben, warum erzähle ich diese kleine Geschichte? Weil man mir damals gesagt hat, wenn du dorthin gehst, musst du ganz gut aufpassen, wenn du auf der Straße gehst. Die sehen das sofort, ob das einer aus dem Westen ist oder nicht, und zwar an dem, wie man geht. Einer aus dem Westen, der spaziert so, oder? Und ein Rumäne unter jahrzehntelanger Diktatur, gehen so. Das hat sich auf das im Volk ausgewirkt, wie man die Körperhaltung hat. Ja? Und der Herr macht hier einen Befehl im Blick auf Körperhaltung. Hebt eure Häupter. Dann fühlt man sich nicht mehr in Sklaverei, sondern wir wissen, der Herr kommt und er bringt uns in die herrliche Freiheit des Himmels. Ist ein Befehl. Blickt auf, hebt eure Häupter empor. Aber das war jetzt alles ein bisschen vorgegriffen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten für Vers 8. Also der Herr beginnt mit dieser Warnung, gebt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Und dann als erstes nennt er was? Viele werden unter seinem Namen kommen. Was bedeutet das konkret? Was stellt er hier vor, der Herr? Ja, beziehungsweise sie seien der Messias. Ja? Also falsche Messias werden kommen. Jetzt ist es so, in Vers 9 sagt der Herr, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Jetzt werden wir gleich sehen, hier ab Vers 9 beginnt der Herr eine Serie von Endzeitzeichen zu nennen. Und vorher sagt er, warnt er vor falschen Messiasen. Diese Warnung vor falschen Messiasen bezieht sich also nicht speziell auf die Endzeit, sondern auf die ganze Zeit. Vom Anfang bis hier zum Ende. Und jetzt sieht man auch, wie nützlich es ist, wenn man eine genaue Bibelübersetzung hat. Nicht wahr? In meiner Elbefelder steht, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet. Und dieses kleine Wort aber gibt eine kleine Zäsur und setzt ab von dem, was vorher gesagt wird. Und dann kommt die Endzeitzeichen-Serie und das vorher ist also noch allgemeiner. Und zwar sollten falsche Messiasse kommen von Anfang bis in die Endzeit. Und wirklich, als der Jesus wieder zurückging in den Himmel im Jahr 32, bereits in den 40er Jahren trat in Israel ein falscher Messias auf. Und ein paar Jahre später wieder einer. Und dann wieder einer. Da kam also ein falscher Messias nach dem anderen. Besonders berühmt ist dann Bar Kochba, der das Judentum verführt hatte im Jahr 132 zu einem Aufstand gegen Rom. Mit über 1 Million Toten dann. Weil die Römer schlugen zurück. Und so ging das durch die ganze Zeit hindurch. Wie viele falsche Messiasse gab es? Von da bis heute.
50 oder noch mehr? Über 50.
Über 50. Der letzte falsche Messias war vor ein paar Jahren Rabbi Menachem Mendel Schneerson von New York. Und der ist ja verstorben. Durch alle Jahrhunderte hindurch kamen diese falschen Messiasse. Und die haben zum Teil große Teile des Judentums verführt. Und, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, in der Kirchengeschichte hat das sogar noch dann Überschneidungen gegeben mit Verführung innerhalb der Christenheit. Mit diesen falschen Messiasen. In Europa. Also eine ganz dramatische Sache. Und der Herr hat davor gewarnt. Die werden kommen. Diese falschen Messiasse. Aber dann sagt er, Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Jetzt könnt ihr einer sagen, also ein Endzeitzeichen, Kriege. Krieg hat es ja schon immer gegeben. Aber der Herr erklärt in Vers 10, Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Das ist nicht einfach ein Krieg, sagen wir, zwischen Deutschland und Frankreich, sondern der Herr spricht hier über Massenkriege. Eine Nation gegen die andere, ein Königreich gegen das andere Königreich. Und das hat sich erfüllt mit dem Ersten Weltkrieg 1914. Und das Wort sagt es ja schon, das war der Erste Weltkrieg, nicht der 27. Zum ersten Mal ein Massenkrieg, der alle 5 Kontinente erreichte. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und 18 Millionen Tote. Ein paar Jahre, nachdem die Juden begannen, heimzukehren ins Land. Und dann sagt der Herr, und Empörungen, das bedeutet Revolutionen. Ja, Revolutionen hat es doch schon immer gegeben. Französische Revolution, the Glorious Revolution in England, ja, und weiter. Da muss man schon ein bisschen studieren. Diese Zeit, ab 1882 kehrten die Juden zurück. Dann gab es 1896 die philippinische Revolution. Und dann die konstitutionelle Revolution im Iran. Und dann gab es die russische Revolution 1905. Und dann die Februarrevolution wieder in Russland und die Oktoberrevolution in Russland und die führte dann zur Sowjetunion und zur Herrschaft des Kommunismus im 20. Jahrhundert. Und noch mehr Revolutionen, die Jungtürkische Revolution 1908 im Osmanischen Reich, da wo die Juden zurückkehrten und dann die Arabische Revolte 1916 bis 1917, auch innerhalb des Osmanischen Reiches, wo die Juden zurückkehrten nach Palästina, also in in diesem Zeitfenster der ersten 40 Jahren, da gab es etwa 10 große Revolutionen. Also genauso erfüllt. Und dann das nächste Zeichen, das ist Erdbeben. Große Erdbeben. Und wir können gerade zeigen, in all diesen Jahren eine Serie von ganz schlimmen Erdbeben, 8 großen Erdbeben in dieser Epoche nur schon von den ersten 40 Jahren und zum Beispiel 1908 in Messina, Kalabrien, Sizilien mit 72.000 Toten. Also genau in diese Anfangszeit hinein und dann gab es in dieser Anfangszeit 9 schreckliche Hungersnöte in China, Russland, dann auch in Zentralkenia, dort sind 50-90% der Bevölkerung gestorben. Einfach so. Und dann sagt der Herr, Seuchen, nicht wahr? Seuchen werden kommen und wir können in diesen ersten 40 Jahren 5 ganz, ganz schwere Seuchen feststellen. Die russische Grippe, 1889 mit 1 Million Toten. Dann kam die dritte Pestpandemie, auch mit Millionen von Toten. In der Geschichte nummeriert man die Epidemien durch. Und dann kam in der gleichen Zeit, 1899, die 6. Cholera-Epidemie, auch mit ganz vielen Toten. Dann die russische Typhus-Epidemie, 1918, mit 3,5 Millionen Toten. Und natürlich das Schlimmste in dieser Zeit, die spanische Grippe. 1918 bis 20. Niemand weiß, wie viele Toten, aber man findet die Zahlen von 50 bis 100 Millionen Toten. Alles genau in dieser Anfangszeit drin. Und so können wir wirklich sagen, diese Zeichen, die sind so deutlich. Und jetzt nächstes Mal würden wir dann weiterfahren mit Schrecknissen und Zeichen vom Himmel. Die können wir alle auch nachweisen. Übrigens, nur als Abschluss, Zeichen vom Himmel. Man denkt immer, ja, also alles Mögliche ist schon geschehen, aber Zeichen vom Himmel, das sieht man noch nicht. Ja, was war? Am 15. Februar 2013 in Chelyabinsk in Russland, Oblast, da ist ein Meteorit explodiert, etwa 30 Kilometer Höhe in der Luft, und zwar mit einer Wucht, der hat etwa einen Durchmesser von 20 Metern, mit einer Wucht von etwa 30 Mal die Hiroshima-Atombombe. Und es gab einen Lichtblitz, der war 30 Mal heller als die Sonne. Aber Gott hat wirklich noch gnädig gehandelt, dass das eben nicht zu einer Katastrophe wurde für das ganze Gebiet. Es gab zwar 7000 Häuser, die beschädigt wurden, und etwa 1000 Verletzte durch eingeschlagene Scheiben. Und das ist ein Beispiel. Und man kennt aus der Geschichte praktisch keine solche Erscheinungen. Also aus der Geschichte, wo schriftlich berichtet wird. Und im 20. Jahrhundert gibt es also mehrere. Ich kann dann nächstes Mal noch ein bisschen das schildern. Auch diese Zeichen haben wir. Aber man muss die Augen offen haben für all diese Zeichen, um zu sehen, ja, der Herr kommt bald. Und die Frage ist, haben wir diese Haltung, blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist ein ganz feiner Hinweis auf die Entrückung. Eure Erlösung naht. Ja, wollen wir hier schließen.